Jedes Jahr am 3. Oktober feiern wir den Tag der Deutschen Einheit. An diesem Feiertag müssen die meisten Menschen nicht zur Arbeit. Und auch Schulen und Kindergärten sind geschlossen.
Also ich wollte mal fragen, warum ja der Tag der Deutschen Einheit so ein Feiertag ist. Weil mir ist schon klar, dass man das feiert, aber ich verstehe es nicht, weil dann kann es ja auch, keine Ahnung, für ein anderes Erlebnis einen Feiertag geben.
Um diese Frage zu beantworten, nehme ich euch mit auf eine Reise in die Vergangenheit.
Kindsein in der DDR, ein Feature von Tabea Schröder.
Wir schauen auf ein Land, das es heute, genauer gesagt seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990, nicht mehr gibt. Ich meine die DDR, die Deutsche Demokratische Republik. Ich bin Tabea und ich habe die DDR selbst nie erlebt, aber meine Eltern schon. Und da, wo ich aufgewachsen bin, da war früher DDR. Und das sieht man heute noch. Zum Beispiel steht bei uns im Ort ein alter Grenzwachturm. Und meine alte Schule ist ein typischer DDR-Plattenbau. Wie war das Leben in der DDR? Und wie erinnern sich Menschen an die DDR, die damals Kinder waren? Das wollte ich herausfinden. Und heute erzähle ich euch davon.
Die DDR, die war ja immer sehr grau. Ja, das gab ja keine Reklame und alles war so, der Putz war grau, der war voller Ruß und die Geschäfte waren irgendwie langweilig und die Produkte waren langweilig und es war irgendwie alles besonders grau.
Man hat sich mit vielen Dingen immer recht schnell abgefunden. Da hat man nicht so gegrübelt. Das, was man heute ganz normal, wo man seine Meinung äußert, das war absolut nicht alltäglich. Das haben ja Revolutionäre, Erwachsene vielleicht getan. Und das waren dann auch Ausnahmemenschen, die sich das getraut haben.
Wir sind das Volk! Blieb eigentlich bei uns nur die Flucht über die grüne Grenze, weil wir dicht an der Grenze gewohnt haben. Und der Wille war schon immer da, um das auch wirklich zu realisieren.
Stellen wir ausreisen können, über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen.
In der Schule brach plötzlich alles total um. Ich erinnere mich wirklich an eine Zeit, in der Lehrerinnen sich vorne auf den Lehrertisch gesetzt haben und gesagt haben, ganz ehrlich, ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich euch unterrichten soll und was wir jetzt hier machen sollen und so.
Also eines ist mir ganz schnell klar geworden. Die DDR ist von vielen Menschen ganz unterschiedlich empfunden worden. Es gibt schöne Erinnerungen an diese Zeit, es gibt auch Dinge, die schlimm waren. Manches war lustig, anderes war schrecklich. Manche haben das Leben dort genossen und andere haben sich verfolgt und eingesperrt gefühlt. In einer Sache sind sie sich alle einig. Das Ende der DDR hat viel verändert. Doch warum gab es die DDR überhaupt? Deutschland wurde nach Ende des Zweiten Weltkriegs in zwei Teile geteilt. Da, wo heute die ostdeutschen Bundesländer sind, also Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg, da entstand die DDR. Berlin ist damals sogar mittendurch geteilt worden, nämlich in Ost- und in West-Berlin. Ganz schön krasse Vorstellung, dass eine Stadt einfach so in zwei Teile geteilt wird, oder? Ost-Berlin gehörte fortan zur DDR. Und West-Berlin gehörte zur BRD, also zur Bundesrepublik Deutschland. Die war viel größer als die DDR und ging vom heutigen Schleswig-Holstein bis runter nach Bayern. Sie lag also westlich der DDR, weshalb man manchmal auch vom Westen spricht. Sich heute die Teilung Deutschlands vorzustellen, das ist gar nicht so leicht, ist ja auch schon eine ganze Weile her. Um das Leben in der DDR besser zu verstehen, habe ich mit Menschen gesprochen, die in der DDR aufgewachsen sind. Wie war es dort als Kind zu leben? Was war anders, als wir es heute kennen? Fast alle kleinen Kinder in der DDR verbrachten ziemlich viel Zeit im Kindergarten. Denn fast alle Eltern haben in Vollzeit gearbeitet, also auch die Mütter. Wenn die Kinder schon älter waren, gingen sie meistens nach der Schule in den Schulhort. Da erledigten sie ihre Hausaufgaben und spielten zusammen. Die Schule früher war sehr streng. Und in der DDR waren Disziplin und Gehorsam wichtige Werte. Und die sollten den Kindern auch schon früh beigebracht werden. Was das genau bedeutet, davon hat mir Susanne erzählt.
Also bei uns war Schule unfassbar streng. Wir mussten immer am Anfang des Unterrichts alle aufstehen und wie so einen Appellgruß machen. Dann hat einer gemeldet, ich melde die Klasse sowieso, ist zum Unterricht bereit. Und dann hat die Lehrerin gesagt, okay, setzen. Und man durfte wirklich nicht dazwischen reden. Also Schule war einfach sehr streng, es ging sehr um Disziplin.
Susanne heißt mit vollem Namen Susanne Schädlich. Heute arbeitet sie als Kinderbuchautorin. Eines ihrer Bücher heißt »Wie war das in der DDR? Einblicke in die Zeit des geteilten Deutschlands«. Das Buch erklärt die Geschichte der DDR und Susanne erzählt darin aus ihrer Kindheit. Strenge und Disziplin in der Schule. Ganz ähnlich wie Susanne hat es auch Cornelia erlebt, die in Stendal in Sachsen-Anhalt aufwuchs.
Es war sehr autoritär in der Schule. Die Lehrer hatten viel mehr Autorität im Sinne von auch Macht.
Heute lebt Cornelia in Hamburg. Ehrlich gesagt war das Erste, was mir an Cornelia aufgefallen ist, ihre langen blonden Haare. Und sie ist super schick angezogen. Langer Lederrock und Stiefel. Echt cool. Cornelia erzählt eher ruhig von ihrer Kindheit und ist vielleicht zu Beginn unseres Gesprächs auch ein bisschen aufgeregt. Was total besonders ist, Cornelia erinnert sich super gut an ihre Kindheit und sie weiß auch total viel über die deutsche Geschichte. Ich habe echt noch mal viel Neues von ihr erfahren.
Der Staat schaute wohl schon rechtzeitig drauf, indem man ab der 7. Klasse seinen Berufswunsch sagen musste bzw. ein Formular ausfüllen musste. Und da schrieb ich in der 7. und 8. Klasse, dass ich Lehrerin werden wollte und war ja auch noch sehr jung. Und dann kam ich mit 14 auf die neue Schule und da wurde man dann wieder gefragt. Ich war immer noch 14 und ich sagte dann ganz frei, ich möchte Biologie studieren. Und dann sagte der Lehrer, das ist ja interessant, da haben Sie ja den Staat betrogen und das würde so nicht gehen. Wenn ich mir das nicht wieder überlegen würde, dann müsste ich die Schule verlassen.
Wie bitte? Den Staat betrogen, nur weil man mit 14 noch nicht weiß, was man werden will? Dabei ist es doch ganz normal, wenn man das in dem Alter noch nicht entschieden hat oder sich der Wunsch nochmal verändert. Tatsächlich war es in der DDR üblich, dass der Staat schon ganz früh in das Leben von Kindern und Jugendlichen eingegriffen hat. Wer ein Abitur machen durfte, welche Ausbildung oder welches Studium man nach der Schule beginnen durfte, das konnte man sich nicht einfach selbst aussuchen. Es hing zum einen von der politischen Einstellung der Familie ab, also ob die Eltern die richtige Partei unterstützt haben. Aber auch davon, welche Berufe in der DDR gerade gebraucht wurden. Könnt ihr euch das heute vorstellen? Aus heutiger Sicht total übergriffig. Und dem war man als Kind schon voll ausgeliefert. Für Cornelia stand jedenfalls fest, dass sie Lehrerin werden musste. Und tatsächlich hat sie nach dem Abi Lehramt studiert. Einfach, weil sie das mit 14 mal so gesagt hatte und ihre Meinung dann nicht mehr ändern durfte. Auch einige Schulfächer waren in der DDR ziemlich anders als die, die es heute so gibt.
Ich weiß, dass man in der DDR in der Schule kein Englisch gelernt hat, sondern meistens Russisch.
Also meine Oma hatte früher auch Russisch statt Französisch oder so.
Tatsächlich war Russisch damals ab der 5. Klasse die erste Fremdsprache und Pflichtfach für alle. Die meisten Kinder konnten dann Englisch ab der 7. Klasse dazu wählen. Und noch eine Sache war anders als heute. Die Kinder wurden nicht auf unterschiedliche Schulformen wie Gymnasium, Real- oder Hauptschule aufgeteilt. Davon erzählt mir Susanne.
Wir wären theoretisch, also ne, wenn die DDR noch länger existiert hätte, von der 1. bis zur 10. Klasse zusammen in die Schule gegangen. Und es wird immer erzählt, dass dann die Einzelnen nicht so gut gefördert werden könnten und alle im Grunde schlechter lernen könnten. Das war aber nicht so. Und es war im Gegenteil so, dass in der DDR die Schulabschlüsse sehr hoch waren und die Kinder und Jugendlichen, die aus der Schule kamen, extrem viel Wissen hatten in vielen Fächern. Und ich finde, dieses gemeinsam Lernen und die Schwachen unterstützen und die, die ein bisschen schneller sind, helfen den anderen und so, das fand ich einen guten Gedanken, der fehlt mir heute sehr.
Ah, okay. Also der Gedanke, dass man sich in der Schulklasse hilft und beim Lernen unterstützt, das klingt echt ziemlich gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass das für alle in der Klasse sehr bereichernd war. Heute ist es gar nicht immer leicht für Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, auf ihre Kindheit zurückzuschauen. Manche Dinge haben sich als Kind vielleicht gut angefühlt. Aber mit dem Wissen von heute sieht man sie mit anderen Augen.
Dass ich als Kind, als Jungpionier irgendwann groß ausgezeichnet wurde, was mich damals wahnsinnig stolz gemacht hat, darauf blicke ich heute ein bisschen anders so, weil so eine starke politische Beeinflussung der Kinder, die dieser Staat DDR von klein auf vorgenommen hat, mir jetzt natürlich irgendwie total zuwider ist. Ja? Und wenn ich mir vorstellen würde, das würde der Staat, in dem ich lebe, mit meinen Kindern machen, dann fände ich es furchtbar.
Moment mal, ein Wort muss ich kurz erklären. Die Jungpioniere. Die gehörten zur Pionierorganisation. Die und die FDJ, also die Freie Deutsche Jugend, waren die größten Kinder- und Jugendorganisationen in der DDR. Das Ziel war es, dass die Kinder auch in ihrer Freizeit nach den Werten des DDR-Staats erzogen wurden. Dazu aber später mehr. Was Susanne hier meint, ist, dass die Schule in der DDR, anders als heute, kein politisch neutraler Ort war. Heute darf Schule ja keine bestimmte politische Meinung vertreten. Die Kinder sollen stattdessen lernen, sich selbst eine Meinung zu bilden. In der DDR war das anders. Der Unterrichtsinhalt entsprach dem Weltbild der Regierungspartei. Die hieß SED. Das steht für Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Dazu muss man wissen, nicht nur Deutschland war damals geteilt. Auch die Welt war politisch geteilt. In Ost- und Westmächte. Die befanden sich im sogenannten Kalten Krieg. Vielleicht hast du diesen Begriff schon mal gehört. Er bedeutet, die beteiligten Länder kämpfen zwar nicht mit Soldaten gegeneinander, aber sind irgendwie immer kurz davor und haben komplett unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Welt funktionieren soll. Die Westmächte wurden von den USA angeführt und die BRD gehörte dazu, weil sie nach dem Zweiten Weltkrieg auch durch Unterstützung der westlichen Verbündeten neu aufgebaut worden war. Die DDR gehörte zum östlichen Lager unter der Führung der Sowjetunion. Dieses Land, die Sowjetunion, gibt es heute nicht mehr. Aus ihr sind mehrere Länder entstanden, zum Beispiel die Ukraine und Russland. Deshalb wurde in der DDR auch Russisch in der Schule gelernt, weil die Länder im Osten als Verbündete, als sogenannte Bruderstaaten galten. Länder im Westen, wie die BRD oder die USA zum Beispiel, galten in der DDR als Feind. Und dieses Feindbild, das wurde eben auch schon in der Schule gelehrt. In Fächern wie Staatsbürgerkunde, erzählt Cornelia.
Circa in der 7. Klasse kam der Staatsbürgerkundelehrer und sagte so, alle Kinder nehmen einen Zettel raus, ihr schreibt jetzt sofort mal auf, was ihr über den Vietnamkrieg denkt. Ich wusste gar nicht viel über diesen Krieg, außer dass es die USA und Vietnam betraf. Aber wer da was verursacht hatte, das wusste ich gar nicht. Aber wir alle, denke ich mal, wir alle Schüler haben alle das Gleiche geschrieben. Wir haben gegen die USA uns positioniert in unseren Worten. Wir haben dann auf die böse USA geschimpft. Ja, so war das in der DDR. Man wusste als Schüler recht früh, dass man sich so und so zu äußern hatte.
Wow, man wusste schon früh als Schüler, wie man sich zu äußern hatte? Stellt euch mal vor, ihr würdet im Geschichtsunterricht immer nur eine Seite der Geschichte erzählt bekommen. Zum Glück läuft das heute ganz anders. In der DDR wurde dieses Bild, dass der Westen der Feind ist, den man bekämpfen muss, den Kindern schon super früh mitgegeben.
Ich weiß noch, das Größte für uns war, wenn wir mit den kleinen Plastiksoldaten spielen durften. Da hatten wir uns gut benommen, das war gut. Und wir haben natürlich auch sozialistische Lieder gelernt. So. Also, wenn ich groß bin, werde ich Soldat, fahre Panzer und schütze meinen Staat.
Aber warum war die DDR so anders? Schon früh sollten die Kinder in der DDR lernen, dass die DDR das bessere Deutschland sei. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es vielen Menschen schlecht. Sie träumten von einem besseren Leben. Wie das erreicht werden sollte, darüber gab es im geteilten Deutschland unterschiedliche Vorstellungen. Die BRD im Westen wollte eine Demokratie aufbauen. Also ein System, wie wir es heute haben. Jeder darf seine Meinung sagen und bei einer Wahl frei entscheiden, welcher Partei er seine Stimme gibt. Auch in der Wirtschaft sollte es ähnlich wie heute laufen. Manche Menschen besitzen Unternehmen. Sie verdienen damit Geld. Andere sind ihre Angestellten. Die DDR verfolgte eine ganz andere Vorstellung. Die Gemeinschaft sollte das Wichtigste sein. Arm und Reich sollte es nicht geben. Firmen, Reichtum, Land, das sollte allen Leuten gleichermaßen gehören. Das klingt ja eigentlich ziemlich gut. Aber in Wahrheit lag die Macht nicht beim Volk, sondern bei einer einzigen Partei, der SED. Die Menschen, die die SED nicht unterstützten, mussten mit Strafen und Verfolgung rechnen. Auch Kinder bekamen das schon früh zu spüren. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Wort Jungpionier, was wir vorhin schon von Susanne gehört haben. Die Pioniere waren die größte Jugendorganisation in der DDR, gegründet von der Regierungspartei, der SED. Pioniere waren Kinder von 6 bis 14 Jahren. Danach wurden sie Mitglieder der Freien Deutschen Jugend, der FDJ. Damit wollte die DDR sicherstellen, dass die Kinder und Jugendlichen auch in ihrer Freizeit nach den Vorstellungen des Staats erzogen wurden. Nur ganz wenige Kinder in der DDR waren damals nicht Mitglied. Meistens waren das Kinder von Menschen, die sich politisch gegen die SED stellten oder aktives Mitglied in der Kirche waren.
Meine Eltern haben mir früher erzählt, dass es früher irgendwie solche Bänder gab, also solche, zum Beispiel so ein blaues Halstuch. Und halt danach gab es irgendwie ein rotes oder so.
Genau, das waren die Pioniere. Zu bestimmten Anlässen haben sie einheitliche Kleidung getragen. Ein weißes Hemd oder eine weiße Bluse mit dem Logo der Pionierorganisation. Und dazu ein blaues Halstuch für die Jungpioniere und ein rotes für die Älteren. Bei den Pionieren und der FDJ ging es aber nicht nur um Politik. Sie haben mit den Kindern total viele Freizeitangebote gemacht. Susanne erinnert sich.
Dass wir so Aktionen gemacht haben, gemeinsame Aktionen, wo wir ja Sachen, also fürs Recycling würde man heute sagen, ja, gesammelt haben und damals bekam man dafür Geld. Also wir haben ganz viel Altpapier weggebracht und alte Flaschen weggebracht und so. Die wurden dann neu befüllt oder zu neuem Glas verarbeitet oder zu neuem Papier und man bekam dafür Geld. Und das Geld ging bei uns in die Klassenkasse.
Haben Sie nicht noch Altpapier? Liebe Oma, lieber Opa, Klingelingeling, ein Pionier. Klingelingeling, steht hier ein roter. Haben Sie nicht noch Altpapier? Flaschen, Gläser oder Schrott, klingelingeling, schnell geben Sie es mir, sonst holt sich's die FDJ.
Was wir auch gemacht haben und auch machen sollten, aber ich mochte das auch wirklich, war, alte Leute zu unterstützen. Ich habe zum Beispiel für eine alte Frau, die kaum noch gehen konnte, regelmäßig eingekauft und habe da die Einkäufe die drei Treppen hochgetragen. So, das nannte sich Timor-Hilfe, was aus so einem Kinderbuch kam, Timor und sein Trupp. Und ich finde so dieser Gedanke, in seiner Nachbarschaft Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht, erstmal nur so, ne? Nicht weil man dafür Geld kriegt, aber einfach weil die sich freuen und weil man sich gegenseitig hilft. Das war ein guter und den würde ich mir manchmal heute auch für meine eigenen Kinder wünschen.
Abgesehen von den Pionieren und der FDJ hatten die Kinder in der DDR ähnliche Hobbys wie ihr heute.
Ja, der Fußball ist rund wie die Welt. Überall rollt der Ball. Und wenn einer zum anderen hält, trifft der Ball. Der Ball.
Meine Hobbys da als Kind waren natürlich Fußball. Gab es da eigentlich nur andere Sportarten, wurden da nicht angeboten. Ich wollte immer Rennradfahrer werden, aber da reichte das Geld von meinen Eltern nicht für ein Rennrad. Und eigentlich spielte sich der Sport ab nur im Fußballverein.
Günther ist heute 77 Jahre alt. Seine Kindheit hat er in einem ganz kleinen Dorf in Thüringen verbracht.
Ich habe Musik gemacht, ich habe also Klavier gelernt und dann durch das Klavier, da bin ich dann zum Orgelspielen gekommen.
Und auch Cornelia hat als Kind ein Instrument gelernt.
Ich hatte ein sehr, sehr schönes Hobby. Meine Eltern schlugen mir ein Instrument vor. Ich lernte ab Klasse 2 klassische Konzertgitarre. Das war eine sehr schöne Erfahrung, weil ich da bis heute von profitiere. Ich bin ab Klasse 2 in die Musikschule der Kleinstadt Stendal gegangen, einmal die Woche, und habe da Gitarre gelernt, aber so klassische Gitarre, nicht das, was man so von Popmusik kennt, sondern Musik, die man selten hört heutzutage.
Während viele Hobbys in der DDR ähnlich wie Hobbys heute waren, war eines ganz anders: das Einkaufen. Supermärkte gab es damals nicht. Die Läden damals hießen Konsum oder Kaufhalle. Sehr günstig waren Grundlebensmittel, sowas wie Eier, Brot, Butter oder Milch. Andere Lebensmittel dagegen waren super teuer oder gar nicht in den Läden zu finden. An Obst und Gemüse gab es nur das, was gerade Saison hatte. Also was gerade auch im eigenen Land oder den Bruderländern geerntet werden konnte. Oder das, was man eingelagert hatte. Und so richtig große Läden gab es auch nicht überall. Besonders auf dem Land war das Angebot oft eingeschränkt. Südfrüchte wie Bananen, Wassermelonen oder Orangen, Kaffee, Wurst aus der Packung oder auch Fertigbackmischungen für Kuchen gab es selten oder nur in ganz kleiner Auswahl. Aber die Menschen wussten sich zu helfen. So auch Günthers Familie.
Wir selbst hatten einen kleinen Bauernhof mit einer Kuh, mit Schwein, mit Hühner und Gänse. Wir waren ja mehr oder weniger so Selbstverpfleger. Das gab es nicht so wie jetzt heutzutage im Supermarkt gehen mal eben. Nee, das war nicht. Und Obst sowieso nicht. Das gab es ganz, ganz selten. Und Fisch auch nicht. Da lebte man dann auf so einem Dorf wie, von der Hand in den Mund.
Als mir Günther das erzählt hat, da habe ich ganz viel wiedererkannt. Denn so sind meine Eltern in der DDR auch aufgewachsen, als quasi Selbstversorger. Und meine Oma und jetzt meine Mutter kochen tatsächlich auch noch total viel ein von dem, was sie aus dem eigenen Garten ernten. Auch Sebastian erinnert sich, dass Lebensmittel in seiner Kindheit einen ganz anderen Wert hatten.
Dafür hatten wir einen Garten, und wenn es Tomatenzeit war, gab es echt leckere Tomaten. Und wenn Erdbeerenzeit gab es echt leckere Erdbeeren. Und das war schon, dadurch, dass es auf dem Land war, natürlich ein Privileg. Und also das war schon sehr lecker. Oder denn Erdbeeren, die wurden ja dann auch eingekocht. Das kennen ja die meisten Kinder hier gar nicht mehr. Also das heißt, man hat sie quasi aufgekocht und dann in ihrem Saft in den Glas getan, das Luftlicht verschlossen. Und man konnte sie dann eben auch im Winter, wenn man irgendwann mal, keine Ahnung, Eis halt wollte, und dann hat man Erdbeeren dazu gewollt, dann hat man das Glas aufgemacht, und da waren eben eingekochte Erdbeeren oder aber Birnen oder sonst was dann drin. Und das war auch sehr schön.
Sebastian ist in einem Dorf im Bundesland Thüringen aufgewachsen, das damals zur DDR gehörte. Heute ist Sebastian erwachsen und lebt mit seiner Familie in Hamburg. Dort habe ich ihn nach Feierabend in seiner Arztpraxis getroffen. Man sieht Sebastian an, dass er gern draußen ist. In seiner Freizeit fährt er mit seinen Freunden Mountainbike und geht mit seinen Kindern wandern. Er erzählt total offen von seiner Kindheit und erinnert sich gut, wie das in den Läden damals so war.
Es gab halt keine Bananen, es gab keine Apfelsinen. Und wenn, dann gab es mal Apfelsinen und dann war sofort ein Lauffeuer und dann waren das Kuba-Apfelsinen, und das bedeutete, dass sie sehr strohig waren, also trocken, gar nicht richtig saftig und nicht richtig süß. Und jeder hat dann so und so viele gekriegt, und ich weiß noch, mein Onkel hat auf seine verzichtet, damit ich die kriege. Aber so richtig toll waren die nicht.
Überlegt mal, wie viele Regale auch heute im Supermarkt noch leer wären, ohne Produkte aus dem Ausland.
Gab es denn einfach keine Schokolade oder wurde das dann einfach geliefert? Oder gab es einfach nicht?
Ja, das war, also Süßigkeiten, also die konnte man eigentlich mehr oder weniger nicht genießen, die Süßigkeiten, die es da gab. Also wir bekamen immer von meiner Mutterseite und Vaterseite immer zu Weihnachten Westpakete, hieß das. Und wir waren immer begeistert, wenn die Pakete kamen. Da war dann immer Kaffee drin, dann waren Apfelsinen drin, da war Schokolade drin, weil das gab es ja nicht in dem Sinne. Und den Überfluss, den es jetzt gibt an Süßigkeiten, da war gar nicht dran zu denken.
Westpakete kamen, wie der Name es schon verrät, aus dem Westen, also aus der BRD. Hatte man dort Verwandte, bekam man mit etwas Glück Pakete geschickt mit besonderen Lebensmitteln. Aber auch Comics, Zeitungen oder sogar Klamotten wurden verschickt. Besonders begehrt bei den Jugendlichen waren Jeanshosen aus dem Westen, Blue Jeans genannt. Sogar ganze Lieder wurden ihnen gewidmet. Auch wenn der DDR-Staat es gern verhindert hätte. Durch die Produkte aus dem Westen haben die Menschen in der DDR natürlich gesehen, was es bei ihnen alles nicht gibt. Sebastian erinnert sich.
Die Geschichte mit Capri-Sonne. Die heißt jetzt Capri-Sun. Und es ist ein fürchterlich süßes, zuckerreiches und klebriges Gesöff, wenn man es mal objektiv betrachtet. Aber es war auch so ein Stück Westen. Und irgendwann war das mal so, da war ich mit meinem Vater auf Hausbesuch und eine Familie hatte, die älteren Leute durften ja in ihre Westen fahren, hatte davon Capri-Sonne mitgebracht. Diese zylinderförmigen Alupackungen hat mir die tatsächlich geschenkt. Es war unglaublich. Und dieser Geschmack von dieser Capri-Sonne, ja, das war so toll. Also es war vor allem süß wahrscheinlich, aber es war, weil ich gesagt habe, diese Verpackung, diese Farben auf dem Ding, dieser Geschmack, dieser Capri-Sonne. Und ich glaube, ich habe es dreimal wieder mit Wasser gefüllt und nochmal ausgetrunken, weil es noch ein bisschen nach Capri-Sonne schmeckte. Das war schon, ja, das war der Geschmack der großen weiten Welt.
Sebastians Familie hat die DDR verlassen, als er noch im Grundschulalter war.
Eins, was ich wirklich bedauert habe, als ich in den Westen kam, ich konnte keine Westpakete mehr kriegen. Ja.
Manche Sachen konnte man in der DDR also nicht kaufen, aber mit den richtigen Kontakten aus dem Westen besorgen. Andere Dinge bekam man vom Staat quasi zugeteilt. Zum Beispiel, wer ein Auto haben wollte, der konnte nicht einfach eins kaufen, sondern musste dafür einen Antrag stellen. Und dann warten. Sehr lange warten. Bis zu 17 Jahre konnte es dauern, bis der Antrag bewilligt wurde. 17 Jahre für ein Auto? Überlegt mal, was in 17 Jahren alles passiert. Nicht umsonst witzelte man damals, du musst dem Kind schon zur Geburt ein Auto bestellen, damit es bis zum Führerschein eins hat. Beim Urlaub war es ähnlich. Urlaubsort und Unterkunft, alles musste umständlich beantragt und genehmigt werden. Wenn man überhaupt ins Ausland verreiste, dann nur in die Bruderstaaten, wie etwa Ungarn. Spontan, last minute in den All-Inclusive-Urlaub fahren? Früher war das komplett unmöglich. Also, wenn ich mir das alles nochmal so überlege. Kein Wunder, dass die Menschen in der DDR oft unzufrieden waren. Viele fühlten sich eingeengt und vom Staat kontrolliert. Und dieses Gefühl wurde noch stärker, als im Jahr 1961 die Berliner Mauer gebaut wurde.
Ich würde gerne mal wissen, wie das früher war. Also die Mauer wurde ja in der Nacht, glaube ich, gebaut. Und dann müssen die Menschen sich ja sehr eingesperrt gefühlt haben. Und dann wurde ja halb Deutschland einfach getrennt.
Getrennt in zwei Länder war Deutschland ja bereits, seit 1949. Da wurden ja die BRD und die DDR gegründet. Anfangs war es aber noch möglich, die Grenze zu überqueren. Das haben auch viele Menschen gemacht und die DDR verlassen. Deshalb wurde die Grenze nach und nach abgeriegelt und streng bewacht. Ab 1957 wurde die unerlaubte Ausreise aus der DDR, also eine Flucht, sogar zur Straftat erklärt. Dafür konnte man bis zu 3 Jahre ins Gefängnis kommen. Krass, oder? Und echt unglaublich, wenn man bedenkt, in wie viele Länder wir heute reisen können und in wie viele davon sogar ohne Grenz- oder Passkontrollen. Das war damals ganz anders. Und obwohl eine Flucht aus der DDR echt gefährlich war, haben viele, viele Menschen sich dafür entschieden. Allein bis 1961 haben fast 3 Millionen Menschen die DDR heimlich verlassen. Das war damals jeder 6. Bürger. Stellt euch das mal in eurer Schulklasse vor. Bei 24 Schülerinnen und Schülern wären das 4 Leute, die dann einfach nicht mehr da wären. Die DDR-Regierung wollte unbedingt verhindern, dass immer mehr Menschen das Land verlassen. Deshalb wurde 1961 die Berliner Mauer erbaut.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar, an welchem Tag wurde denn die Mauer überhaupt erbaut, also welches Datum?
Wir hören mal in eine Tagesschau-Ausgabe von damals.
Und dann kam der 13. August. Im Morgengrauen dieses Sonntags standen unter dem Brandenburger Tor die Panzer und Wasserwerfer der Sowjetzonalen Volksarmee. Fassungslos mussten die Berliner zusehen, wie mitten durch ihre Stadt eine Mauer gezogen wurde. Von Tag zu Tag wuchs die Mauer, die den Deutschen aus dem Osten der Stadt und aus der Zone die letzten Fluchtwege versperrte.
Die DDR zu verlassen ist im Laufe der Jahre immer schwieriger geworden. Man musste wirklich erfinderisch werden. Menschen schwammen über die Grenze, sie gruben sich in Tunneln unter der Mauer durch oder flogen sogar in einem Heißluftballon darüber hinweg. Die eine Ausreisegeschichte, wie Menschen es geschafft haben, gibt es also nicht. Jede von ihnen ist einzigartig. Für alle aber gilt, der einzige legale Weg, die DDR zu verlassen, war, einen Ausreiseantrag zu stellen und zu hoffen, dass er bewilligt werden würde. Aber die Bearbeitung solcher Anträge dauerte meist viele Jahre, und wer einen Antrag gestellt hatte, wurde oft massiv unter Druck gesetzt.
Als ich fortging, war die Straße steil, kehr wieder um, nimm an ihrem Kummer teil, mach sie heil. Als ich fortging, war der Asphalt heiß, kehr wieder um, red ihr aus um jeden Preis, was sie weiß.
Sebastians Eltern haben es mit so einem Ausreiseantrag versucht. Sein Papa war Arzt, seine Mutter war Krankenschwester in der DDR. Nachdem sie den Antrag gestellt hatten, wurden sie plötzlich verhaftet. Sebastian war damals gerade mal 8 Jahre alt.
Und das, was nicht stimmt, habe ich erst gemerkt, als ich irgendwann nach Hause kam, Schlüssel vergessen, und eigentlich sollten meine Eltern zu Hause sein. Aber das waren sie nicht. Und die Tür war zu, meine Schwester kam und hat auch keinen Schlüssel. Was jetzt noch nicht so beunruhigend war, es gab ja kein Handy oder sonst irgendwas. Und dann kam aber meine Tante mit ihrem Mann und hat uns dann eben mitgenommen, weil die angerufen wurden, dass meine Eltern eben verhaftet wurden.
Für die beiden beginnt eine Zeit der Ungewissheit und des Wartens. Sie wussten nicht, wann sie ihre Eltern wiedersehen. Sebastians Eltern hatten insofern Glück, dass sie nach einigen Monaten aus der Haft von der BRD freigekauft wurden. Manche Häftlinge, die aus der DDR ausreisen wollten, wurden nämlich vom Westen freigekauft. Sie durften also das Gefängnis verlassen und in die BRD umziehen. Im Austausch erhielt die DDR Geld, mit dem sie begehrte Produkte wie Kaffee, Kakao oder Südfrüchte kaufte. Auch verrückt, oder? Erst wird man verhaftet und dann gegen Geld eingetauscht. Dabei ist es schrecklich und für uns heute unvorstellbar, dass Menschen ins Gefängnis müssen, nur weil sie aus Deutschland auswandern wollen. Doch in der DDR gehörte das zur Realität. Sebastian und seine Schwester hatten, wie gesagt, Glück im Unglück. Ihre Eltern kamen frei und sie konnten dann mit ihnen in den Westen ziehen.
Dann kamen wir Grenze zum Westen. Was gab's? Bananen? Genau. Das war so. Das gehörte dazu. Ich glaube, ich wäre fast enttäuscht gewesen, wenn es nicht gekommen wäre.
Für Sebastians Familie hat die Ausreise damit ein gutes Ende genommen. In Hamburg half ein alter Freund des Vaters der Familie beim Einleben. Sebastians Vater konnte eine Arztpraxis eröffnen und viele Jahre später, als Sebastian selbst erwachsen ist, steigt er dort als Arzt mit ein. Und auch Günther, den ihr jetzt schon mehrfach gehört habt, hat als junger Mann die DDR in Richtung Hamburg verlassen. Das Dorf, in dem er aufgewachsen ist in Thüringen, hatte nämlich eine Besonderheit.
Und blieb eigentlich bei uns nur die Flucht über die grüne Grenze, weil wir dicht an der Grenze gewohnt haben. Und da ich zum Glück die Orgel spielen konnte, hatte ich sämtliche Schlüssel für die Kirche und konnte auf dem Kirchturm die Grenze genau verfolgen und auch aufzeichnen. Und das habe ich dann dementsprechend auch gemacht und verfolgt, wie die Grenzer, wie die das bewacht haben. Und das hat ein Jahr fast gedauert. Und dann haben wir irgendwann die Entscheidung getroffen, in einer bestimmten Nacht.
Günther hat damals als Elektriker gearbeitet. Auf der Arbeit hatte er mitbekommen, dass die Schutzanlagen an der Grenze immer weiter aufgerüstet wurden. Man montierte damals Selbstschussanlagen an die Grenzzäune. Das Wort allein klingt ja schon super gruselig. Und das war es auch. Wenn Menschen auf der Flucht am Grenzzaun einen der auslösenden Drähte berührt haben, wurden ganz viele scharfe Splitter verschossen. Günther hat gewusst, wenn die Anlagen erst einmal montiert sind, dann wird die Flucht noch gefährlicher. Es musste also losgehen, bevor der Zaunabschnitt an seinem Dorf damit aufgerüstet wurde.
Im Herbst, im Oktober war das, trotz allen Sperranlagen, die es da gab, vom Minenfeld bis zum Panzergraben, sind wir dann circa 1 Kilometer nur gerobbt, also durchs Gras. Und das Schlimmste war eigentlich, was wir nicht auskundschaften konnten, die Hunde waren an langen Laufleinen befestigt und die wurden immer anders festgebunden, in anderen speziellen Abschnitten. Und das war diese Unbekannte für uns.
Richtig gefährliche Situation also. Aber Günther und sein Freund schaffen es an den Grenzzaun. Und dann graben sie mit einer kleinen Schaufel einmal unter den Zauntoren hindurch. Bestimmt immer in Angst, entdeckt zu werden. Aber sie schaffen es, dass die Hunde sie nicht durch ihr Bellen verraten. Und auch von den bewaffneten Soldaten wurden sie nicht entdeckt. So gelingt Günther und seinem Freund in dieser Oktobernacht die Flucht. Das war 1967. In der BRD angekommen, geht Günther zu Verwandten nach Hamburg. Hier kann er endlich studieren. In der DDR hatte er dafür keine Erlaubnis bekommen. Mit der Zeit baut er sich eine Firma auf, heiratet und gründet eine Familie. Erst 22 Jahre, nachdem er seine Heimat, die DDR, verlassen hat, wird die Berliner Mauer geöffnet. Am 9. November 1989.
Wie haben Sie das halt geschafft, dass die Soldaten Sie nicht gesehen haben, während Sie halt die Mauer fallen gelassen haben? Oder? Also quasi, wie haben Sie es geschafft, die Mauer zum Stürzen zu bringen, ohne dass die Soldaten oder so sie gesehen haben?
Ich glaube, das wurde mit Demokratie und Demonstration und alles, die haben halt dafür gekämpft, dass die Mauer fällt.
Das stimmt. Es waren zwar nicht die ersten Proteste gegen den DDR-Staat, aber 1989 kamen ganz viele Dinge zusammen, die gemeinsam dann zum Ende der DDR führten. Zum Beispiel wurde ein Wahlbetrug bei der Kommunalwahl nachgewiesen. Das setzte die Regierung unter Druck, weil sie die gefälschten Ergebnisse absichtlich veröffentlicht hatte. Und der DDR fehlte damals sehr viel Geld. Auch anderen Ländern der östlichen Welt ging es nicht gut, zum Beispiel der Sowjetunion. Dort gab es schon früher als in der DDR Veränderungen, zum Beispiel mehr Reisefreiheit. Das nutzten viele DDR-Bürger und flohen über diese Länder in die BRD. Es war also eine neue Möglichkeit, die DDR zu verlassen. Und nicht ganz so gefährlich wie eine Flucht über die innerdeutsche Grenze. Es gab richtige Massenausreisen über die Botschaften in Budapest und Prag.
Und dann auf der Lichtung sah er sie. Sie kamen gerade. Es war im Sommer 89, eine Flucht im Morgengrauen. Er war der Typ, der durch die Nacht schlich und schnell Löcher in den Zaun an einer ungarischen Netze. Im ersten Morgengrauen nur ein Bolzenschneider nötig für Löcher.
Und dann gab es noch die berühmten Montagsdemonstrationen.
Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
Wir sind das Volk, rufen die Menschen immer wieder. Schon lang fanden am Montag in Leipzig sogenannte Friedensgebete in der Nikolaikirche statt. Die Kirche war ein schützender Ort für DDR-Kritiker geworden. Bei den Friedensgebeten setzten sie sich für Veränderungen ein. Im September 89 gingen die Menschen nach so einem Friedensgebet aber nicht nach Hause, sondern demonstrierten. Friedlich. Die Polizei griff nicht ein. Von Woche zu Woche gingen dann immer mehr Menschen am Montag auf die Straße. In immer mehr Städten. Und dann gab es einen ganz besonderen Tag im November 1989, der in die Geschichtsbücher eingegangen ist. An diesem Tag möchte die DDR ein neues Reisegesetz vorstellen. Denn die Massenausreisen haben die Regierung ganz schön unter Druck gesetzt. Es ist der 9. November 1989. Der DDR-Politiker Günter Schabowski verkündet auf einer Pressekonferenz:
Stellen, die ausreisen können, über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen.
Wow, auf einmal also Reisefreiheit für die Menschen in der DDR. Und natürlich wollen alle wissen, ab wann die wirklich gilt. Eigentlich logisch. Aber darauf ist Günter Schabowski offenbar nicht vorbereitet. Denn er durchsucht ziemlich planlos seine Unterlagen und sagt dann:
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Reisefreiheit für alle. Ab sofort. Wahnsinn. Noch an diesem Abend strömten tausende Menschen an die Grenzübergänge. Die Grenzer dort hatten aber noch keinen Befehl, wie sie reagieren sollten. So richtig geplant war das ja nicht. Irgendwann mussten sie der Menschenmenge nachgeben und die Grenzbäume öffnen. Etwas Unvorstellbares war geschehen. Die Grenze zwischen der DDR und der BRD war offen. Die Menschen laufen zu Fuß rüber oder fahren im Trabi. Und auf der anderen Seite werden sie schon erwartet.
Es ist fantastisch. Es ist wirklich, dass ich das erlebe.
Ich hab nicht mal einen Ausweis bei.
Ich begreife das ja nicht. Ich habe gesehen, wie die Mauer gebaut wurde und wie sie jetzt wieder fällt. Ich stehe hier völlig fassungslos. So was gibt's da ja nicht.
Fremde Menschen liegen sich in den Armen und feiern. Sie klettern auf die Berliner Mauer und singen.
Auf der Mauer, auf der Mauer.
Und damit ist es eingeläutet. Das Ende der DDR. In den nächsten Tagen tritt die Regierung zurück. Damit wird die Machtstellung der SED beendet. Ein ganzes Land befindet sich plötzlich im Umbruch.
Als die Mauer fiel, hat sich erstmal für uns im Alltag wahnsinnig viel geändert. Also so wirklich einfache Sachen. Ich habe das so in Erinnerung, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so war, aber dass tatsächlich in dem Laden, in dem ich immer alleine einkaufen gegangen bin und praktisch im Schlaf wusste, wo was steht, über Nacht alles umgeräumt war. Und dass es ganz viele der Produkte, die ich früher hatte, früher kannte und mochte und immer gekauft habe, nicht mehr gab. Also mein Lieblingsquark gab es nicht mehr, irgendein Shampoo, was ich kannte, gab es nicht mehr so. Und jetzt stand ich vor diesen Regalen, alles war neu, alles war auch so voll und musste mich neu zurechtfinden. Und dann habe ich erstmal, weil ich so überfordert war von diesem Haarshampoo, irgendwie eine Flasche einfach gegriffen und die gekauft und bin genervt nach Hause gegangen und mich gewundert beim Haarewaschen, dass das so schmiert und überhaupt nicht schäumt. Und das war halt Haarspülung und bis dahin wusste ich gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt.
Klingt verrückt, oder? Wie das Aufwachen in einem anderen Land. So muss sich das für viele angefühlt haben. Alle Bereiche, die vorher vom Staat kontrolliert wurden, mussten nun neu organisiert werden.
In der Schule brach plötzlich alles total um, weil es Fächer gab, also auch wo uns sozusagen das politische System der DDR erzählt worden war und unterrichtet worden war, die wegbrachen, ne, die es gar nicht mehr gab. Wir mussten früher alle Russisch lernen. Ich hatte das über viele Jahre und jetzt war plötzlich klar, es wird auch andere Fremdsprachen geben. Also Englisch haben wir schon auch gelernt, aber möglicherweise könnte man jetzt Französisch lernen und Spanisch und so. Und die Russischlehrerin wusste nicht mehr, was sie machen soll. Dann gab es ja so Fächer wie politische Bildung oder Gesellschaftskunde oder so. Dafür waren die Lehrer aber gar nicht ausgebildet. Also ich erinnere mich wirklich an eine Zeit, in der Lehrerinnen sich vorne auf den Lehrertisch gesetzt haben und gesagt haben, ganz ehrlich, ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich euch unterrichten soll und was wir jetzt hier machen sollen.
So viele Fragen. Und eine ganz wichtige. Soll die DDR verändert werden, aber ein eigenständiges Land bleiben? Oder soll es in Zukunft ein geeintes Deutschland geben? Die Antwort soll von den Menschen selbst kommen. Und so werden Neuwahlen angesetzt. Ungefähr 4 Monate nach dem Fall der Berliner Mauer. Im März 1990.
Der Andrang in den Wahllokalen ist riesig. 93% der Bürger geben ihre Stimmen ab. Mehr als bei jeder anderen Wahl in Deutschland.
Es waren die ersten und die letzten freien und demokratischen Wahlen in der DDR. Denn die Menschen stimmen mehrheitlich für die CDU. Und die wirbt damals mit einer schnellen Wiedervereinigung. Im August 1990 beschließt das DDR-Parlament den Einigungsvertrag. Er soll am 3. Oktober 1990 in Kraft treten. An diesem Tag hört die DDR auf zu existieren. Die beiden Länder werden zu einer Bundesrepublik Deutschland, so wie sie heute noch existiert. Und deshalb feiern wir jedes Jahr am 3. Oktober den Tag der Deutschen Einheit. Was für eine Reise durch die Geschichte. Ich habe dabei einiges erfahren, wie das Leben und Aufwachsen in der DDR war. Zumindest kann ich mir das jetzt besser vorstellen. Und ich hoffe natürlich, dass es euch auch so geht. Was ich gelernt habe, in vielerlei Hinsicht war das Leben in der DDR beschwerlich. Die Macht des Staats und seine Willkür, die fehlende Meinungsfreiheit, es fehlte an vielen Lebensmitteln, Klamotten, Autos, Wohnungen. Und dennoch war, gerade für die Kinder in der DDR, nicht alles schlecht. Sie haben oft große Gemeinschaft erlebt, sie hatten ihre Freunde und auch normale Hobbys. Es gibt hier also nicht nur schwarz und weiß, nicht nur gut oder schlecht. Es gibt sie nicht. Die eine Erzählung über die DDR. Der Tag der Deutschen Einheit ist für mich eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, sich auszutauschen und einander zuzuhören. Ich wünsche mir, dass wir die Menschen aus der DDR ihre Geschichten selbst erzählen lassen. Und dass wir die DDR-Geschichte nicht vergessen. Auch wenn es dieses Land schon ganz schön lang nicht mehr gibt.
Das war Kindsein in der DDR, ein Feature von Tabea Schröder. Regie Alexander Gerhardt, Ton Manfred Faust. Redaktion Jessica Schlage und Emily Riemer. Eine Produktion vom NDR 2025.